von den Herrschaften, die nicht aufgezeigt haben, dass sie TFS für den Source Control verwenden. Was ist denn so im Schnitt in Verwendung? Subversion, Git, was anderes, noch jemand Source Safe, freiwillige vor, okay, gut. Okay, gut. Naja, auch nicht schlecht. Egal, querbeet Frage, wer von denjenigen, der Source Control verwendet, also alle hoffentlich, hat mehr als 10 Branches in seinem aktuellen Projekt? Wie lange laufen denn die Projekte? Länger als ein Jahr oder weniger? Okay. Dann sind wir schon beim üblichen Thema. Branching und Merging ist für viele Leute eigentlich erst relativ spät ein Thema. Erstens, weil man schiebt es gerne raus. Und wenn man es dann rausschiebt, dann wird es irgendwem in die Schuhe geschoben, in einer Firma, wo es nicht jemanden gibt, der sich schon mal darum gekümmert hat. Und dann kommen meistens interessante Strategien raus. Und diese Strategien tun dann meistens sehr, sehr schnell weh. Also man kann beim Branching exorbitant viel falsch machen. Man sollte sich vorher sehr gründlich überlegen, brauche ich es überhaupt? Ist Frage 1. Und dann die Frage 2 ist, warum tue ich es überhaupt? Und genau diese Dinge, welche Varianten gibt es, wann setzt man welche Variante ein, die Dinge möchte ich heute durchgehen mit Ihnen. Damit Sie sich dann dieses Thema, wenn es einmal schlagend wird, ersparen. Okay, Themen, warum, wie, Spezialfälle und dann hätte ich noch ein bisschen Zeit, wenn Sie Spezialfragen haben, so unter dem Motto, wie funktioniert was. Unter meinen Spezialfällen habe ich mir zwei Dinge reingepackt, die so üblicherweise die Leute irgendwann früher oder später bewegen. Aber üblicherweise haben die Leute dann noch zusätzliche Sachen mit dabei, um eben Probleme zu lösen. So, warum überhaupt erst sich mit dem Thema beschäftigen? Wozu ist Branching überhaupt gut? Variante 1, also einer der wichtigen Punkte ist überhaupt zu wissen, welcher Code ging an den Kunden. Sei das jetzt, weil direkt vom Build-Server auf die Webseite gepublished wurde, die tägliche Beta à la Google, solche Dinge, um zu wissen, was ging wohin, um auch mal wieder einen Fix für diese released Version machen zu können. Das ist einmal Punkt 1, den fertigen Code unter Kontrolle zu halten. Variante 2 ist, den unfertigen Code unter Kontrolle zu halten, nämlich sicherzustellen, dass etwas, was nicht fertig ist, auch nicht rausgeht. Also irgendwo jemanden, der an was bastelt, fernhalten von dem Code, der rausgehen soll. Das ist auch ein gültiger Grund fürs Branching. Dann natürlich auch den Entwicklern erlauben, mal etwas auszuprobieren, ohne irgendwas Größeres zu verbauen. Die unabhängige Erstellung von Features ist mittlerweile einer der wichtigsten Gründe für mich, mit Branching herumzubauen, weil eigentlich ich immer dann den Leuten schon inzwischen sage, wenn sie einen Feature bearbeiten, das länger als 2-3 Wochen dauern wird, dann kriegen die Leute einen entsprechenden Feature-Branch von mir, damit die anderen Leute von dieser Arbeit unberührt sind. Also einfach um die Qualität zu heben, diese ganze Geschichte. Das ist es, um was es geht. In der Entwicklung wirklich das Risiko zu minimieren, dass irgendwas an der falschen Stelle rauskommt. Das ist das Thema überhaupt. Strategien gibt es 4 und ich fange von unten an. Eine absolut gültige Branching-Strategie ist, keine Branches zu machen. Das ist absolut ein valides Argument. Man kann nämlich nach wie vor genauso hergehen und sagen, okay, wir sind vom Entwicklungsteam her, von unserer Herausrollung in der Firma so, dass es absolut reicht, wann wir einen Label setzen, um später zu wissen, an dieser Stelle gab es einen Rollout, aber formaler werden wir bei uns in der Firma nicht. Formaler wird nichts, weil der kriegt dann halt einfach die nächste Version rausgerollt, wenn er einen Bugfix oder was will. Das ist absolut eine gültige Strategie. Wenn man damit leben kann, soll man damit leben. Natürlich gibt es andere, wo entsprechende Branches gemacht werden. Klassiker, wo man dann wieder mit Team Foundation Server richtig zum Argumentieren anfangen kann, nämlich Branch by Release. Ich gehe dann noch spezifisch ein, warum ich es gemeint habe, das kann man mit TFS auch noch ordentlich ins Problem bringen. Dann Branch by Quality und Branch by Feature. Und jetzt schauen wir uns mal Branching by Release an. Staircase, ich habe nicht gut hinschreiben können, denken Sie an das Logo einer österreichischen Brauerei. ein Staircase-Modell, allerdings umgedreht in dem Falle, wo es einfach darum geht, von Release zu Release handle ich mich auf einen neuen Branch vor. Diese Sache ist, wenn ich jetzt in einem Repository bin, im Team Foundation Server. Und da sind wir jetzt beim Thema, das ich gerade vorher angesprochen habe. Das ist die Variante, wenn ich im gleichen Teamprojekt bleibe. Durchwegs üblich ist es aber auch, dass für neue Releases, für die nächste große Version, ein neues Teamprojekt angelegt wird und dann der Source Code über Teamprojektgrenzen weggebrancht wird. Also dass zum Beispiel zwischen R1 und R2 auch noch ein Teamprojekt als Layer drinnen liegt. Das kann auch noch passieren. Also da muss man immer aufpassen. Solche Sachen passieren meistens deswegen, weil man zum Beispiel das Prozess-Template wechseln will, man hat mit Agile angefangen, die Leute haben eine Scrum-Schulung gekriegt und man will die nächste Version mit Scrum durchziehen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man das zu den neuen Work-Items und zu den neuen Prozessen kommen kann, indem man ein neues Teamprojekt macht. Aber man will den Source-Code haben. Dann nimmt man einen Branch mit rüber in das neue Teamprojekt. Das ist einmal so eine übliche Variante. Und wie das hier so gedacht ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt wird von der jeweiligen Release-Version in die nächste Release-Version weggebrancht und dann die Entwicklung gestartet. Das ist alles relativ nett und bequem und ja, funktioniert auch bei der Bugbehebung relativ praktisch, weil ich im Prinzip nicht viel tun muss. Ich mache meine Bugbehebung und propagiere dann diese Änderung in die jeweiligen Branches weiter. Und mit diesem Staircase-Modell natürlich, wehe, wenn ich 5 Versionen gleichzeitig warten muss. Dann wird die Branching-Expedition mit dem Merge, der dazu gehört, schon richtig gehend anstrengend. Vor allem dann, wenn dann unter Umständen der letzte und der erste Branch schon so dermaßen weit auseinander liegen, von der Entwicklung her, dass ich dann auch die Leute fragen muss, geh bitte, jetzt ist dieser Merge schiefgelaufen und die Files widersprechen sich, bitte wieso. Also je tiefer diese Hierarchie wird, desto unangenehmer wird es auch beim Mergen. Desto mehr Probleme handle ich mir dabei ein. Und das ist jetzt sowieso überhaupt noch die einfachere Variante, die ich herzeige. Das geht jetzt davon aus, dass ich eine Auslieferung an einen Kunden mache. Was passiert, wenn ich von dem jeweiligen Release 10 Kunden mit kleinen Anpassungen beliefere? Dann wird dieses Branching-Modell mit seinen notwendigen Merges schon richtig spannend. Weil bis ich das bei jedem Kunden drinnen habe, entscheide, welcher Kunde braucht diese Änderung überhaupt. Diese Dinge werden dann richtig ätzend, wenn ich mich auf dieses Stufenmodell einlasse, weil ich eben so weite Strecken gehen muss für den jeweiligen Merge. Das ist dann ein Fulltime-Job im Endeffekt für denjenigen, der die entsprechenden Merges durchführen muss. Da gibt es dann eine Abwandlung von dem Thema, also nicht mehr Staircase, sondern Mainline. War das im Prinzip einen Entwicklungszweig, wo ich zu bestimmten definierten Auslieferungs-, zum Beispiel Zeitpunkten, hergehe und mir einen Release-Branch wegziehe. Und da sind jetzt hier auch wieder so ja, eine Variante davon gezeigt, weil es geht jetzt hier davon aus, dass die Release 1 zuerst gezogen wird und dann die Release 1.1 von der Release 1 weggezogen wird, was oben zu sehen ist in dem Slide. Es gibt auch hier wieder die Variante, dass ich sage, okay, das ist mir auch wieder zu weit und ich ziehe die Release 1 parallel hoch. Das ist genauso eine gültige Variante. Man muss sich halt wirklich genau überlegen, wie viel Aufwand bedeutet das für mich, um irgendwo hinzukommen. Weil man kann viel sich in diese Struktur investieren, tödlich wird es im täglichen Betrieb. Also wie gesagt, das ist das Hauptproblem. Die Tödlichkeit im Echtbetrieb. Dann wird es so richtig spannend mit dem Thema. Und um gleich mal ein paar Paradebeispiele zu bringen, wo man sich so richtig ordentlich in die Ecke pinseln kann, baue ich jetzt hier mal nach guter, bester Tradition ein Katastrophenprojekt zusammen. Und dieses Katastrophenprojekt, Console Application 2, das ist ausreichend. Branching Merging Demos, okay. Pending Changes, mach, back in, so. Wir haben die größtmögliche Katastrophe produziert. Also sprich, einchecken, so wie es in vielen Demos nach wie vor zu sehen ist, einfach ins Root rein und passt schon. passt nicht. Weil man muss ja irgendwo dann die Struktur reinbringen in sein System. Und dieses System kann dann zum Beispiel so ausschauen, dass man sagt, ich hätte gerne hier und hier, Moment, mach auf, hier, so, get latest, generell get latest. Ach. Ja, wo ich jetzt hin wollte, ist eigentlich etwas, was hier drinnen sein sollte, nämlich Add New Folder. Die Sache, warum ich mich da jetzt selber ins Eck gepinselt habe, ist folgende. Ich habe jetzt nämlich das in ein Root von einem anderen Workspace ausgecheckt. Was mich zu dem Thema bringt, ich kann einmal die Workspaces herzeigen und nämlich den Fehler sanieren, den ich gerade verbrochen habe. Auch so ein nettes Thema. Aus den Gründen, was sowas, was ich jetzt gerade gemacht habe, nicht macht, nämlich beim Erstellen des Projektes zu sagen, Add to Source Control. Weil man genau aus den Gründen dann bei dem landet, was ich jetzt gerade gemacht habe. Nämlich das hier. Und der ist jetzt hier aktiv in diesem privaten Workspace. Und der ist jetzt gemappt auf diese Konsolenapplikation hier. Und natürlich komme ich jetzt nicht mehr raus in den Root-Folder von meinem Source-Code. Und das ist natürlich blöd. So, Team Review Demo, okay. Close. Yes. Yes. Close. Close. So. Jetzt bin ich wieder heraus. Alles ist nicht mehr ausgecheckt. Get latest. Jetzt fragt er mich brav, wo ich es hinhaben will. Local Folder. H-Demos. Na, bitte ohne dem Sonderzeichen, wenn es leicht geht. BM Workspace. Jetzt geht auch das, was ich vorher wollte. New Folder. Überraschung, Überraschung. Ich will jetzt nämlich die entsprechende Struktur aufbauen. Caps Lock. Auch das ist minder intelligent. Wie man das benennt? Ja, es gibt Guidelines. Man solle den Development Branch Main nennen. Die Leute, die von Subversion kommen, kennen das als Trunk. Auf Git heißt es ja auch wieder Main. Also das ist im Prinzip persönliche Präferenz, man sollte nur etwas nehmen, was für viele Leute einen Branch bezeichnet. Und zwar den Main Branch. So, ich check das Ding jetzt mal ein. Und jetzt habe ich das Ding an dieser Stelle und eigentlich gehört es dort nicht hin. Und deswegen gibt es hier sowas Nettes wie Move, dass ich nämlich das Ding umsortiere, dass es wieder dort landet, wo es hingehört. Deswegen habe ich vorsätzlich falsch eingecheckt, um mir das herzuzeigen, wie saniert man einen verbastelten Source-Control-Folder. Und kann ihm dann sagen, okay, ich hätte das ganze Ding jetzt eigentlich gerne hier in Main drinnen. Und der moved mir das Ding jetzt nach Main rein. Ich habe jetzt hier die Pending Changes für diese Source-Control-Operation. Und dann habe ich meine Konsolen-Applikation dort reingeschoben. Also relativ ein bequemes Mittel. Wenige Leute wissen, dass das geht, wenn ich das jetzt hier so interpretiere richtig. Aber damit kann man einen Source-Control-System, das man falsch angefangen hat, auch wieder in die richtige Richtung bringen. So, ich habe es nicht ganz richtig. Und das möchte ich jetzt weiter sanieren, um es richtig hinzubringen. Und zwar werde ich da jetzt ein paar Folder dazugeben und ich erkläre dann auch, wozu diese Folder dienen. References, Tools, Session. Das checken wir mal ein und den move wir dann jetzt nochmal generell dort, wo er dann wirklich hingehört. So. Warum habe ich das jetzt so strukturiert? Diejenigen, die schon länger ein Projekt am Laufen haben und die auch schon Branches gemacht haben, werden ungefähr wissen, worauf ich da raus will. Die Sache ist nämlich folgende. Wenn man ein Projekt länger am Laufen hat, dann ändern sich auch potenziell die Dependencies, die man hat. Also die Drittherstellerkomponenten, die man eingebunden und getestet hat für dieses spezielle Release und so weiter und so fort. Je weiter ein Release in die Vergangenheit rutscht, desto mehr potenzielle API-Änderungen ergeben sich ja auch schließlich an der Drittherstellerkomponente. und es 2 Jahre her ist, dann ist es durchaus ein realistisches Szenario. Dann der nächste Punkt ist, was ich heute schon angesprochen habe, mit dem Blend-SDK, das auch auf dem Rechner installiert sein muss, das auch am Build-Server installiert sein muss. Also alles das, was ich nicht interaktiv vorinstalliert habe auf dem Build-Server, das gehört eigentlich hier in diesen References-Folder rein. Oder wenn ich irgendwelche AOP-Tools nehme, dass ich die in den Tools-Folder reingebe, oder das Symian, oder was auch immer, oder die Andy-Band-Konsole, dass ich das alles in den getesteten Versionen mit in diesen Zweig mit einbringe, dass wenn ich das Ding auschecke, dass ich ein völlig selbstständiges, lauffähiges Projekt vor mir habe, idealerweise ohne viel installieren zu müssen auf der Entwickler-Workstation oder auf dem Build-Server. Das sollte das Ziel sein, dass das möglichst self-contained ist, dieser ganze Spaß. So. Und das habe ich jetzt hier nur ansatzweise gezeigt. Also, das ist in einem größeren Projekt durchaus üblich, dass man sich das so herrichtet. Und damit habe ich jetzt eben hier das falsch begonnene Projekt, die Console Application, in die richtige Struktur reingebracht. Also ich habe jetzt hier meine Mainline. Diese Mainline, und weil es auch kaum jemand kennt, werden wir da hier diesen Befehl ausführen, nämlich diesen Befehl Convert to Branch. Das gab es in 2008, der Visual Studio noch nicht. Das ist ein neues Feature im 2010er, das konvertiert einen banalen Folder am Server in einen Branch. Wieso das wichtig ist, haben wir gleich hinter uns, weil ich sage, okay, Mainline Projekt, Convert, Bim, zack, Pending Changes, Zero. Ich kriege erstens mal ein nettes Icon hier und zweitens wird es jetzt interessant, wenn ich dann tatsächlich branchen muss. Bis dato war es ja so, wenn ich im alten Visual Studio einen Branch erzeugt habe, ohne diese Semantik, dann hat er mir alles ausgecheckt und ich musste es einchecken. Weil es ist ein größeres Projekt, ist mit Hausnummer, 400-500 Source-Files, genug Dependencies, OpenXML, was auch immer sonst auch mit dabei ist, dann landet man mal locker bei 200-300 MB aufwärts. Das ist natürlich fad, wenn ich das vom TFS runterhole und in den TFS wieder einchecke, damit ich den entsprechenden Folder wieder kriege. Das umgeht jetzt hier die Geschichte. Wenn ich das hier nämlich in den Branches-Folder eingebe, den muss ich vorher einchecken, weil sonst geht es natürlich am Server nicht. Aber ich kann jetzt hierher gehen mit Branching und Merging und kann auf dem Ding sagen, ich will einen Branch erzeugen. Und dann kommt hier dieser neue Dialog, der mir die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich hätte das gerne bei Branches und bleiben wir bei dem, was wir da draußen hatten in den Demos, so einen R1 mir anzulegen und kann sagen Continue. So, Beam, fertig. Und schon ist das Ding drinnen. Kein Pending Changes, kein Checkout, kein nix. Super easy, 3-4 Sekunden. Tops. Mit ein bisschen Tippen von mir. So schnell geht's. Und da sind wir bei der Gefahr. Bitte nicht Branches anlegen, weil man es kann. Das habe ich schon gesehen. Auch das wieder aus der Praxis. Wenn ihr ausliefert, dann will ich einen Branch. Meine Argumente mit, wir können ja ein Label setzen. Und wenn wir dieses Release warten müssen, dann machen wir auf den Label am Branch. Okay? Haben nichts geholfen. Also nicht nur, weil es leicht geht oder weil unter Umständen, man könnte es irgendwann brauchen, am Branch anlegen. Wenn ich ihn brauche, anlegen. Also eher herzugehen und sagen, okay, gut, wir haben jetzt einen gewissen Punkt erreicht und ich setze jetzt ein Label. Release an so und so vielten, an Kunde sowieso. Und wenn ich dann sage, okay, der braucht jetzt einen Hotfix oder was auch immer, dann kann ich zu diesem Label zurückgehen und von diesem Label einen Branch machen. Ein Hotfix-Branch. Und dann funktioniert die Sache auch. Aber nicht einfach nur, weil ich kann ja entsprechend das Ding durchziehen. Das macht wenig Freude. So, machen wir mal diesen R1. Ich mache jetzt einfach faulheitshalber get latest. Ende. Ein Fehler reicht pro Demo. Dort die Applikation startet. Das ist immer die Schöne. Also auch wichtig, wenn man viele Branches hat. Liebe Entwickler, nicht aufmachen aus dem Recent-Menü. Source Control Explorer aufmachen, in den richtigen Branch gehen, dort die Solution doppelklicken. Man erspart sich böseste Überraschungen, die vielen Leuten schon passiert sind. Also bitte, wenn man wirklich etliche Branches hat, nicht genau weiß, Source Control Explorer Doppelklick fertig. Tut deutlich weniger weh. So. Wir bleiben wieder bei den hochintelligenten Applikationen. Patch. Safe. Ja, das hätte ich mir jetzt schenken können, weil ich vertraue darauf, dass das funktionieren könnte. So. Wir haben jetzt in der R1 eine Änderung gemacht. Diese Änderung ist eingecheckt. Und wenn wir jetzt da reinschauen, in dieses File, View History, dann sieht man jetzt hier A, wo kam die Krücke her. B, welche Operationen wurden jemals darauf ausgeführt. Also dieses Drilldown ist was Neues hier an dieser Stelle. Und was auch an dieser Stelle hier ganz nützlich ist, ich kann einmal sagen, okay, ich will jetzt zum Beispiel dieses Change Set hier tracken. At least one change set, ne? Da ist noch contained in the branch, ja, no, nicht. Weil das zu dem Zeitpunkt nämlich noch nirgends in einem Branch drinnen war. Auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Dieses Tracking funktioniert erst ab dem Zeitpunkt hier. Main, so. Ich glaube, das könnte hinhauen. Ab dieser Stelle, dass ich es tracken kann. Da muss ich mir, und das ist ein fieser Trick, der macht es immer auf, nur mit dem aktuellen Branch, wo man steht. Wenn man das jetzt tracken will und wirklich visualisiert sehen will, wo das läuft, muss man immer schön aufklappen und alles manuell selektieren. Tappt man immer gerne rein bei einer Demo, wo man viel quatscht und dann drauf vergisst, dass man das eigentlich anhackeln möchte. Und so sehe ich jetzt zum Beispiel Change Set Tracking, wie das entsprechend von wo nach wo gegangen ist. Dadurch, dass es ein Branch war, eine Branch-Operation ohne irgendeine Änderung, ist im Prinzip hier unten nicht viel zu sehen, weil es ist blank unverändert. Verändern wir was an dieser Struktur, damit es interessant wird. Also sprich, wir hätten jetzt unseren Bugfix in R1 erledigt. Wir wollen diesen Bugfix zurückziehen in unseren Main-Entwicklungsbranch. Rechte Maustaste, Branching und Merging, Merge. So, Branch existiert, Merge. Ah, man kann knallhart All Changes up to a specific version machen. Oder man kann das sogenannte Cherry-Picking durchführen. Cherry-Picking ist, ja genau, man sucht sich die Kirschen raus. Nur das Problem ist, dass die Kirschen im Laufe der Zeit sauer werden. Was sich dann besonders dann bemerkt, wenn man dann auf die Idee kommt, na, das war jetzt nicht alles, was ich eigentlich mergen wollte. Das war jetzt nur zwischenzeitlich. Ich wollte nur die drei Changes. Es sind aber insgesamt 100 Stück gewesen und dann will ich die restlichen holen, die restlichen 97. Dann komme ich in Teufelsküche, weil natürlich dann die Files verändert worden sind von diesen Cherry Picks. Also sobald in den drei Cherry Picks Files drinnen sind, die in den anderen 97 auch drinnen sind, dann wird mir der Cherry Pick leid tun. Weil dann kriege ich nämlich bei der Geschichte Merge-Konflikte in meinem lokalen Workspace. Und im lokalen Workspace kann er kein Merge. Das heißt, ich kann dann zeitlich auseinander dividieren, dass ich den Merge doch hinkriege in mehreren Etappen. Das ist ein äußerst unhöflicher Effekt. Also Cherry-Picking nur dann, wenn es wirklich, wirklich notwendig ist. Dadurch, dass es Branches sind, weiß er ganz genau, wo es herkam. Und dann kommt etwas, was man in den Demos auch gerne sieht und was ich jetzt knallhart selber machen werde. Merge by latest version. Im Echtbetrieb, wenn ich da irgendwen erwische, der ein Merge auf latest version macht und es nicht um 3 Uhr in der Früh, wo ganz sicher ist, dass kein anderer Entwickler in der Nähe ist, wie der wirkt. Weil da kann natürlich passieren, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich reingeschaut habe, alles pipifein ist. In der Zwischenzeit, wo in dem Dialog steht, checkt wer was ein. Und das zerbricht das gesamte Ding im Hintergrund, weil man kein gated Check-in hat und nichts. Und dann plötzlich steht man vor einem Merge, der völlig daneben gegangen ist. Also Vorsicht, latest version eignet sich nur für Demos. Im echten Leben hat man bitte, bitte, bitte ein Label. Also das ist immer die Sache, dass man sich ein Label setzt, die Version will ich. Oder ich kann ganz genau sagen, ich hänge es auf einem Changeset auf. Auf dem Changeset 1234. Latest Version, echt nur in Ausnahmefällen, wenn man genau weiß, was man tut. So. Wie kann man sich bei Demos weiter blödstellen? Man vergisst jetzt einchecken und macht dann einen History Compare. In dem Fall erspare ich mir diese Peinlichkeit und checke das ein. Jeder Merge läuft im lokalen Workspace. Der muss erst eingecheckt werden und erst dann ist es drinnen. Das heißt, jetzt kann ich hergehen und wieder in diese Konsolenapplikation reinsteigen und kann sagen, okay, View History, dieses Change Set möchte ich jetzt tracken. Und zwar R1, wieder das andere anklicken, visualisieren und jetzt sieht man es, wie es in welcher Version, mit welcher Changeset-Nummer, in welche Branches sich verteilt hat, die Geschichte. Bei diesmal ist es tatsächlich eben entsprechend rübergelaufen und dieses Timeline-Tracking wird dann natürlich interessant, ich könnte jetzt noch ein paar Branches dazugeben. Dann Ihnen sozusagen zu zeigen, was passiert, wenn ich das weiter propagiere und so weiter und so fort. Ja, es reicht aber im Prinzip, um die Idee zu bekommen, wie das ausschauen kann, wenn man sich das hier anschaut. Also diese nette, praktische Variante, wie man auf das Ding draufkommt. Und ja, hier drinnen gäbe es Drag and Drop. Dass ich nämlich bestimmte Sachen, den Merge, hier drinnen in diesem visuellen Diagramm mache. Also wenn ich mehrere Branch-Hierarchien-Ebenen habe, dann kann es durchaus interessant sein, dass ich eben über dieses User-Interface mir den Merge durchführe. Ja, dann kann ich nämlich sagen, okay, ich habe jetzt hier im R1 den 24er drinnen und den 24er, den habe ich jetzt zwar schon nach Main propagiert, aber nach R2 noch nicht, dann mache ich Drag and Drop und er führt mir automatisch die Merge-Operation durch und ich muss nicht rechtsklicken im Source Control Explorer und pipapo. Also er spart mir einiges an unnützer Arbeit, wenn ich an dieser Stelle mich bequem mal hinstelle und was erledige. Und natürlich kann ich jetzt hergehen, mehrere Branches, Mainline, was auch immer, könnte es jetzt sagen, ein Merge-Konflikt, das schenken wir uns aber. Dafür sind wir zu bequem. So. Das einmal überhaupt zu den Basics von dem Thema, mit einem Mainline, mit einem Branch, was man nicht tut, vor allem. So. Kommen wir zur anderen Variante. Branch by Quality. Also sprich, ich baue mir meine Hierarchie drauf auf, wie stabil mein Code ist. Stabil ist natürlich der Code in der Produktion. Ha, ha. Variante 1, dann Quality Assurance ist die nächste Ebene der Stabilität und die Entwicklungsebene ist diejenige, wo die Qualität am softesten ist. Auf die Art und Weise kann ich es auch aufbauen und meine Branches und dann damit arbeiten gehen. Variante, wie man das machen kann, ist, man hat eine Entwicklungsbranche, dazwischen die QA und nicht so, wie wir es vorhin gesehen haben beim Mainline, wo ich noch Release 1 von Release 1 auf Release 1.1 gegangen bin, ist jetzt hier die andere Variante zu sehen, wo jedes Release direkt von der QA weggeht. Also sprich, wenn in R1 was gefixt wird, was ich in R2 brauche, dann muss es zuerst von der R1 in die QA und von der QA wieder rauf in die R2. Auf die Art und Weise limitiert man die Ebenen, die man überspringen muss. Weil sonst dauert es ja ewig lang, bis es an den äußersten Enden meiner Branching-Struktur ankommt, das, was ich gebaut habe. Wird natürlich dann ganz interessant, wenn ich am Bugfixen und am Hotfixen dran bin, wie ich mit sowas arbeiten kann. Da gibt es übrigens die Branching-Guide. Das ist hinten dran als Link. Die Branching-Guide verfolgt einen völlig anderen Ansatz mit den Hotfixes. Der im echten Leben nicht praktikabel ist. Weil es wird so dermaßen anstrengend, außer man ist eine große Firma, dass man eher mit solchen kleineren Sachen anfangen kann, nämlich dass man den Hotfix-Branch direkt wegzieht von der QA und nicht sagt, okay, ich habe den Hotfix-Branch und hinter dem Hotfix-Branch habe ich den Auslieferungs-Branch. Das ist nämlich so die übliche Variante, die man macht, dass man nämlich sozusagen den Hotfix fertig hat und dann erst ins Produkt überführt. Was auch wieder dazu führt, dass die Ebenen tiefer werden, was schwieriger ist. Aus dem Grund ist es eben hier da die Variante, dass ich sage, okay, ich habe meine QA und von der QA gibt es einen Hotfix-Branch, der parallel geführt wird zum Produkt-Branch, um eben leichter reagieren zu können. Wenn man sich das jetzt anschaut mit einem Bug, der während der Testphase, also auf der QA-Branch gefunden wurde, dann schaut es wie folgt aus. Das, was man mit den gestrichelten Linien am Beamer so gut wie nicht sieht, sind jeweils einzelne Operationen. Jetzt schauen wir mal an, ob das was wird, wenn wir da ein bisschen hin und her zoomen. So, also hier beginnt die ganze Geschichte vom QA, geht es weg an den Dev-Branch, an den Hotfix-Branch, oben ist der Produkt-Branch. Was man hier jetzt sieht, ist auch eine Best Practice, die ich des Öfteren sehe, die sie ignoriert wird. Nämlich folgendes, wenn ich von einem Branch mit niedrigerer Stabilität zu einem Branch mit höherer Stabilität gehe, ist, dass ich mir zuerst vom Branch der höheren Stabilität mit Forward Integration dessen Änderungen hole, das bei mir merge, bei mir die Tests durchführe, ob diese Änderungen, die parallel zu meiner Arbeit passiert sind, auch nichts zerbrechen bei mir und erst dann merge ich dorthin, wo die höhere Qualität ist. Reverse Integration, also Forward Integration, um mir die Änderungen zu holen. Ich verifiziere diese Änderungen mit, zusammen mit denen, die ich eigentlich loswerden wollte und erst dann gehe ich in die Ebene höher, wo höhere Qualität gefordert ist. Das ist der übliche Vorgehensweg. Dann meistens wird es so gemacht, dass die Leute in den QA-Branch gehen, sich von Dev den Merge machen und am QA-Branch ausprobieren, ob es geht. Das ist die falsche Stelle. Am Dev-Branch macht man es. Und hier ist eben der Fall eingezeichnet, dieses nette rote Dreieck. Hier, es wird der Fehler gefunden, es wird der Fehler am QA-Branch gefixt. Das Ding wird runtergemerged auf den Hotfix. Der Hotfix wird potenziell ausgeliefert und dann passiert halt die Weitergabe der entsprechenden Sachen an die anderen Branches, was man hier wieder sieht. Der schwarze Branch ist der Auslieferungsbranch, der Release-Branch, der hat die höchste Qualität. Deswegen wird zuerst Forward Integration gemacht nach QA, in QA getestet, dann wird raufgemerged auf den Release-Branch und das gleiche Spielchen ist dann so, dass danach die Weitergabe erfolgt an die instabileren Branches, nämlich an den Entwicklungsbranch bzw. zur Komplettheit an den Hotfix-Branch. Weil man sonst irgendwo in Teufelsküche landet. Das gleiche Spielchen, allerdings etwas anders. Diesmal haben wir den Bug in Production gefunden und gefixt werden soll, dann irgendwann früher oder später in QA. Also da läuft es dann so, dass wir hier einen temporären Hotfix-Branch drinnen stehen haben. Und das bezieht sich auf die Sache, man muss ja nicht zwingendermaßen sich an die Regeln halten. Jetzt, was da hier unten steht. Wenn es irgendwie zu kompliziert wird, was man sich ausgedacht hat, dann kann man sich auch von den eigenen Regeln ein bisschen verabschieden. Nur man sollte halt einen guten Grund haben, warum man das tut, dass man diese Regeln verlässt. Und hier ist eben der Fall, ich habe die Sache, dass der Fehler gefunden wurde in der Production, allerdings auf dem QA-Branch gefixt werden soll. Das heißt, ich muss entsprechend auf einen Stand zurückkommen, der bekannt ist, und dann den tatsächlichen Bug fixen. Und das ist das, was auf dem blauen Branch passiert, um eben einen stabilisierten Hotfix rauszubringen an den Kunden. Das ganze Spielchen kann ich natürlich auch treiben und auf Production machen. Hier wieder die unterschiedlichen Varianten. Und im Prinzip läuft es dann immer nach dem gleichen Schema ab. Forward Integration, Reverse Integration. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, mit einer entsprechenden Anzahl von Releases draußen, die beim Kunden aktiv in Verwendung stehen, und man sich dann die Anzahl der Merge-Operationen anschaut, versteht man meine Warnung, dass man sich möglichst vorher gut überlegen sollte, wie viele Branches zünde ich überhaupt an. Und verschlimmert wird das Problem, wenn ich mehrere Versionen mit Kundenanpassungen draußen habe auf separaten Branches. Wie lange es dann dauert, bis diese gesamten Operationen, die hier drauf sind, tatsächlich durchgeführt sind und auch der letzte Branch diesen Merge drinnen hat, den ich eigentlich rausholen wollte. Das ist ein reines Zeitproblem auch. beim Merging, bis ich das irgendwo habe, wo ich es auch haben wollte. Eine ganz kurze Demo, nämlich das View History haben wir uns schon angeschaut. Dieses View History, picken wir uns was anderes raus, wo mehr drinnen ist. TR Test, App to Review, dieses Ding, View History, da ist zumindest ein bisschen was drauf. Dann sind ein paar Check-ins passiert ohne Kommentar, ist ja nicht weiter schlimm, aber ich kann mich da zumindest mal durchhandeln und sehen, was drinnen ist, per File. Diese Sache ist natürlich furchtbar ätzend und ich bin bekanntermaßen jemand, der sich gerne leichter macht. Wieder die Atris Sidekicks. Ich kann das hier mal reinschauen. Und dann kann ich mich da hier durchscrollen durch die gesamten Sachen und kann immer sehen, die auch die akkumulierten Change Sets, die passiert sind. Also ich sehe quasi die historische Ansicht des gesamten Source Control Explorers. Und kann mich wirklich durchschauen, durchklicken und habe auch hier dann die Möglichkeiten, dass ich dann da wieder drauf schaue, welche Branches waren, welche Merges sind passiert. In dem Fall habe ich in dem Demo-Projekt keine drinnen, aber kann zumindest mal drüber schauen und vor allem hier das bequem. Ich muss nicht rechte Maustaste View History. Hier in dem Fall klicke ich auf das File, das ich sehen will, hab's. Klicke auf den Folder drüber, sehe, was ist gesamt passiert an dem Folder. Und kann natürlich wieder entsprechend mir dann auch die Change Sets anschauen, die dahinter stehen. Also dieses History Sidekick kann einem durchwegs den Tag retten, wenn man auf der Suche ist nach etwas, was man nicht genau weiß, wo es hergekommen ist, beziehungsweise wie es sich entwickelt hat, die Sache. Also das ist sehr bequem, um wirklich mal schnell durchzuschauen, was ist los. Also ich habe da schon Projekte, da stehen 200-300 History-Einträge drinnen. Und das ist dann ein relativ bequemer Weg, um mal schnell rauszufinden, was kam, wohin, mit welchen Branches, welchen Merges. Gehen wir mal zurück, vielleicht sehen wir da dann doch was Gescheites, nur da ist weniger drinnen gewesen. History Sidekick. Also bla bla, da hätten wir auch reingehen können. Was? Aber ist ja wieder dieses File und da sieht man dann die ganzen entsprechenden Kommentare. Man hat dann die zugehörigen Branches zu sehen. Man kriegt dann die entsprechenden Merges to and from und die gesamte History dazu. Also man sieht immer, wie oft ist eigentlich diese Änderung gemerged worden, wohin, woher kam sie und so weiter. Das ist zur Nachverfolgung exorbitant praktisch. That's it zu der Demo, weil einfach nur darum praktischer ist. Zu guter Letzt, Branch by Feature, bei mir sehr beliebt, wo es einfach darum geht, im Prinzip F1 bis F3 sind Feature Branches, wo es darum geht, es wird ein Feature implementiert von 0 bis zu einem gewissen Quality Gate. Und wenn dieses Quality Gate erreicht worden ist, wird es zurück nach Dev gemerged. Das ist im Prinzip so, wie auch heute im Bereich von Microsoft Visual Studio gearbeitet wird, wo man Feature Teams hat, also im Prinzip Scrum Teams, die nacheinander ein Feature nach dem anderen auf einem Feature Branch abarbeiten. Und wenn das Feature fertig ist, Qualitätskriterien erreicht wurden, wird es nach Dev gemerged und das Feature-Team nimmt das nächste Feature und implementiert das Feature durch. Und auf diese Weise bekommt man nämlich im Dev-Branch schon entsprechend gute Stabilität hin. Also wenn man wirklich mit größeren Features arbeitet, Features, die potenziell größere Bereiche der Applikation destabilisieren, dann ist man mit diesem Ansatz sehr, sehr gut im Geschäft. Für viele Leute eine völlig unpraktikable Lösung, keine Frage, weil wer nicht so arbeitet, nicht so ein großes Team hat, für den ist es uninteressant. Und da kommen wir zum eigentlich wichtigsten Slide von dem ganzen Thema, der Entscheidungsmatrix. Was nehme ich wann? Welche Strategie ist für mich das Richtige? Zum Beispiel, wenn man sich jetzt anschaut, Strategie, wie viele Releases, wenn ich nur ein Release rausbringe, dann ist wieder die Frage, wie schaut es mit dem Release-Horizont aus? Wann der Release-Horizont kurz ist, dann mache ich es nach Qualität. Habe ich einen Release-Horizont, der länger ist, dann fahre ich mit der Release-Strategy. Also von der Strukturierung her. Schaut es aus, habe ich mehrere Releases im Parallel am Laufen? Werden die sogar noch concurrent abgehandelt? dann fahre ich mit Mainline, habe ich keine Releases, die parallel rausgehen, dann fahre ich mit einem normalen Release-Branch-Strategie. Und zu guter Letzt haben wir die Geschichte, die wahrscheinlich im Bereich von Scrum ganz witzig sein könnte. Wenn ich kürzere Iterationslängen habe, dann werde ich mit Qualitätsbranch-Modus fahren. Habe ich was, was länger dauert, dann kann ich mich mit Feature-Branches behelfen, relativ bequem, um eben schnell Features auf den Markt zu bringen. Also sprich, wenn nicht sicher ist, wie weit das Projekt läuft, das ist im Prinzip dieser untere Entscheidungsbaum. Und wie man sieht, Release ist ein sehr probates Mittel, weil das hier unten dürfte wahrscheinlich für die meisten hier im Raum eher nicht die Regel sein, sondern eher da oben, und viele Leute werden sogar in der obersten Entscheidungsebene stehen, nämlich mit Single. Das ist einfach dazu quasi die Entscheidungshilfe, wie man entsprechend seine Branching-Strategie, wenn man sie braucht, ausrichten kann. Und damit bin ich bei meinen Spezialfällen. Dinge, die immer wieder auftauchen, wenn ich bei irgendwem über das Thema rede, wie strukturieren wir unsere TFS-Projekte, was brauchen wir. Und hier hätten wir den absoluten Klassiker, hausinterne Bibliotheken. Das ist der Klassiker, der immer wieder kommt. Wir haben eine Bibliothek, unseren eigenen OER-Mapper. Klassiker, den wir in allen Projekten verwenden. Wie binden wir den ein? Branchen wir, machen wir binäre Releases. Und da kommen dann immer so die Überlegungen, ja, da kann es ja sein, dass wir eine Spezialanpassung brauchen für dieses eine Projekt und pipapo. Meine Empfehlung, arbeiten Sie am besten mit einem Binär-Release. Das ist die einfachste Variante und sagen Sie einfach, Sie betrachten diese eine Bibliothek, wie wenn sie von einem Dritthersteller käme. Und binden das dann entsprechend in Ihre Projekte ein. Und wenn Sie eine neue Version brauchen, dann gibt es von dem Dritthersteller einfach schlicht eine neue Version. Wenn Sie wirklich hergehen und das Ding in einem separaten TFS-Projekt machen und wegbranchen dorthin, wo Sie es jeweils brauchen, werden Sie es früher oder später bereuen. Also die einfachste Version ist wirklich mit einer entsprechenden Assembly-Dependency zu arbeiten. Und da habe ich ein paar Dinge raufgegeben, die man dafür braucht. Erstens mal, wofür sind PDB-Files? Und zweitens, wie kriegt man beim Build-Server vom TFS entsprechend einen Symbol-Server auch noch ans Laufen? Dass nämlich automatisch die Debug-Symbole eingebunden werden fürs Debuggen, weil das ist nämlich das nächste, wo die Leute fragen, ja, ich brauche ja die Debug-Version, damit ich rein debuggen kann. Ja, so das ist quasi die Anleitung, die man dazu braucht, um mit solchen Assembly-Dependencies, die von hausinternen Bibliotheken kommen, auch entsprechend anbinden kann. Nummer 2. Ich habe Cherry-Picking erwähnt. In bestimmten Fällen lässt sich Cherry-Picking nicht wirklich vermeiden. Und dafür ist es relativ praktisch, auf Basis von Work-Items zu arbeiten. Wer sich erinnert an den Dialog, den ich da beim Merge offen hatte, da stand dann drinnen bei Change-Sets, dass ich mir die Change-Sets rauspicke. Nur üblicherweise, wenn ich an einem Work-Item arbeite, an einem Task, der in Subtasks aufgegliedert ist, dann wird das über viele verschiedene Change-Sets verstreut sein. Das heißt, eigentlich will ich das Work-Item nehmen und auf Basis des Work-Items den Merge durchführen. Und dafür gibt es dieses nette kleine Tool hier, den Work-Item-Creator, der nämlich genau dieses Feature unterstützt. Dass ich auf Basis von einem Work-Item sämtliche Change-Sets zusammensuche und dann den Merge fahre. Relativ praktische kleine Geschichte. Das sind jetzt einmal von mir die zwei Spezialfälle, quasi. Und jetzt ist die Frage, wie schaut es bei Ihnen aus? Haben Sie solche Spezialfälle heute schon? Wie haben Sie diese heute umgesetzt? Haben Sie eigentlich generelle Fragen zum Thema, wie man es besser machen könnte? Richtig machen könnte, die ich nicht beantworten kann, zu beantworten versuchen kann. Schaut's aus? Irgendjemand, der noch nicht eingeschlafen ist, vielleicht? Ja. Es fehlen. Hängt im Endeffekt von der Änderungsrate ab, also sprich von der Teamgröße, Anzahl der parallelen Branches, die am Laufen sind, was also quasi hier oben im grünen Dev-Branch passiert. Weil sonst kann es natürlich sein, wenn ich jetzt sage, ich bin am Feature-Branch 3 Monate lang und was die da oben machen, ist mir völlig egal, dann wird zu dem Zeitpunkt, wo ich Redur mergen will, es sehr viel Aua machen. Also das ist nicht im Sinne des Erfinders. Also da sollte man dann wirklich das aber auch anpassen, wie viel Änderung passiert da oben wirklich, wenn ich mit Feature-Teams arbeite. Das kann rangieren von einmal am Tag, einmal in der Woche, alle 2 Wochen. Also, dass man stündlich mergt, nein. Absolut nicht, keine Frage. Aber wie gesagt, hängt von der Änderungsrate davon ab und auch, wie stark sich die Feature-Teams potenziell überschneiden in den Bereichen, an denen sie arbeiten. Also sprich, gibt es eine gewisse Gefahr für Überschneidungen, für Merge-Konflikte? Wie schaut es damit überhaupt aus? Wenn es jetzt ein System ist, das lose gekoppelt ist mit MEF oder was auch immer, dann wird wahrscheinlich die Gefahr sein, dass sich die Leute gegenseitig auf die Zehen steigen, relativ gering sein. Ein File, wo ich jedes Mal wieder Angst kriege, dass ein Entwickler einen Fehler macht, sind die RESEX-Files, wo Application Strings drinnen stehen. Weil dieses Ding mergen ist einfach eine Strafe Gottes. Weil dieses File, nämlich wenn man was Neues hinzufügt, immer am Ende hinzufügt. Und das heißt, man hat dann 3 Entwickler, der eine hat in der Mitte was geändert, der andere 3 hinzugefügt, der nächste 5. In circa Größe 50% der Fälle verliert man irgendeinen String. Leider schreckliche Erfahrung. Also an diesen Files bin ich inzwischen sogar so weit gegangen und habe fast den Entwicklern einzelne Files in die Hand gedrückt. Dass die Feature-Bereiche einzelne Files gekriegt haben, weil die Dinge mergst du nicht. Also solche Gemeinheiten und Gehässigkeiten passieren auch. Also auch schon gesehen, ja, das fällt unter Tipp und Trick, Vorsicht vor solchen Files. Es sind eigentlich fast alle File-Typen, CS-Proj, Solutions, die mergen alle pipi-fein, fast ohne Merge-Konflikte. Wo es aber immer wieder bröselt, sind die Resource-Strings. Das ist besonders gemein. Gibt's? Ja, bitte? Da gibt es unterschiedliche Varianten. Hier wird da auf dem Rechner das Standard-Merge-Tool drauf, das auch beim Visual Studio mitkommt. Dann gibt es die Variante WinMerge, wenn man es gratis will, oder Araxis-Merge. Hängt vom Projekt drauf ab, wie gefährlich die Merges wirklich werden. Meistens ist es bei mir Araxis-Merge. Also dann hat man wirklich alle Optionen, weil das normale Merge-Tool wird ab einer gewissen Anzahl von Konflikten schwierig zu navigieren. Also wenn man weiß, was man tut, ist es kein Thema. Aber bei einem Entwickler, der den Merge jetzt unter dem Motto pff, egal macht, es ist ja auch schon so das Problem, wenn mehrere Leute gleichzeitig arbeiten und der Merge passiert beim Check-in. Auch dort ist es schon gefährlich genug. Weil den Merge über Branches hinweg, den macht eh eine Person, die ein bisschen mehr Wissen hat als der Rest. Aber das eigentliche, wirklich gefährliche Merge passiert beim Check-in. Wenn es Check-in-Konflikte gibt und dann bröselt es. Also das ist auch so etwas, wo dann die Investition in ein gescheites Merge-Tool und potenziell in die Schulung der etwas weniger vorsichtigen Teammitglieder, um es höflich zu formulieren, etwas bringen kann in puncto Kopfschmerzen, Rollbacks, verlorenen Infos und so weiter. Also das zahlt sich wirklich aus. Ja. Ja. Die werden gequeued. Also Gated Check-ins werden gequeued und dann kann es potenziell natürlich bröseln. Er wird, wenn er es nicht kann, zurückwerfen. Also nein, er macht nicht am Best Guess. Wäre zwar äußerst kreativ, ja, keine Frage, aber nein, also da steckt er dann doch zurück und sagt, lieber nicht. Ja, na also ja, klassisches Problem, nein, aber er wird da nicht reinfummeln, sondern es wird das Shelf-Set bestehen bleiben und wird sagen, er konnte es nicht mergen. Also im Prinzip auch wieder das Thema, wenn Konflikte auftreten, muss der Mensch reingreifen. Weil Auto-Merge zwar oft funktioniert, aber wir hatten da hin und wieder schon diverse interessante Seiteneffekte. Das geht nur mit diesem History Sidekick. Mit dem kann ich sehen, was passiert ist. Ja, aber das ist, der Befehl heißt Track Change Set. Und nicht Track Change Sets. Also leider nein, das geht nicht. Da kann ich nur mit diesen Address Sidekicks, also History, beziehungsweise in dem Falle wäre vielleicht sogar das Code Review Sidekick gescheiter, weil da kann ich mir die Change Sets rauspicken, dass ich nur diese Change Sets sehe. Ja, das sehe ich in dem History Sidekick. Weil da scheint es nämlich auf, wurde gemerged, wurde nicht gemerged. Da kann ich nach dem sortieren und filtern. Also mit dem kommt man hin. Also dafür sind diese Sidekicks exorbitant praktisch. Gibt es noch Fragen? Ja, doch, schon. Es ist eine explizite Berechtigung, ob man es darf oder nicht. Ich bin der Administrator jeweils in den Projekten. Also, da 5 Visual Studios aufmachen und zu zeigen, dass ich es nicht darf, nein. Das kann man sperren, ja, ist eine explizite Berechtigung. Ich habe nur ein Visual Studio offen. Team Explorer. Das sind jetzt mal die Haupteinstellungen. Und der Rest davon von diesen Einstellungen, also das sind jetzt nur die normalen Permissions, die Source Permissions, die liegen dann im Source Control Explorer selber. Also History Sidekick, der wäre besser irgendwie. Und hier drauf hat man dann Security, Read, Checkout, Check-in, Log, Unlock. Zum Beispiel Labels, das kann ich entsprechend den Benutzern wegnehmen. Und dann kann ich auch dafür sorgen, dass bestimmte User bestimmte Dinge nicht dürfen. Und das wäre zum Beispiel auch potenziell setzbar in den Process Templates. Da werden nämlich diese Permissions vorbelegt. Da könnte ich dann auch noch irgendwas dran drehen. Aber standardmäßig ist es so, dass die Projektadministratoren, der ich ja bin, da bin ich natürlich bei beiden auf Allow. Die Readers, wenig überraschend, dürfen die Readers das nicht. Und die Contributors, also bei Agile, dürfen zwar mergen, aber keine Branches anlegen. Also wenn ich jetzt explizit will, dass die Entwickler das nicht dürfen, dann muss ich da entsprechend herumfuschen anfangen. Weil sonst dürfte der normale Entwickler per Default nämlich mergen. Hat noch jemand Wünsche, Fragen? Wenn nicht, es ist ein sogenannter Local Workspace, der mir auch anzeigen kann, deswegen kommen halt auch die Merge-Konflikte bei mir, wenn ich ein Check-in machen möchte. Also es ist nicht von der Serverseite betrachtet ein Branch, es ist aber de facto eigentlich diese Working Copy, mit der ich arbeite, ein Branch, der vom lokalen Visual Studio verwaltet wird. Und der mir dort auch dann die Merges lokal durchführt an dieser Stelle. Nein, auf lokal. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das ist übrigens auch ein Feature von der nächsten Version, kann man offiziell drüber reden, weil die haben sie in den Mund genommen selber. Es wird in der nächsten Version dankenswerterweise wirklich Local Repository geben. Das heißt, wenn ich offline bin vom Team Foundation Server, kann ich einchecken und diese ganzen Dinge, so wie Git im Local-Falle, wo ich lokal einchecke und das wird dann raufgeschoben, sobald ich online gehe. Das wird eines der Killer-Features, weil darüber haben sich, glaube ich, die einen oder anderen ja schon geärgert, dass wenn ich offline bin, es ist ziemlich mühselig, ist das ganze Ding wieder online zu kriegen. Und zwar vernünftig, mit vernünftigen Möglichkeiten lokal zu arbeiten. Und dann haben wir wirklich lokal die volle Sache zur Verfügung. Die Links, wie gesagt, hier, Slides gibt es aber eh, beziehungsweise sind hier nicht so viele Sachen drauf, die neu werden. Das eine ist der Work Item Creator, das andere ist die Branching Guide. Sollte man sich tunlichst vielleicht, wenn man ein größeres Projekt hat, mal vorher nochmal anschauen, bevor man ins kalte Wasser springt und dann tatsächlich die Branches anlegt. Weil, wie gesagt, man kann sich ziemlich viele Steine in den Weg legen, wenn man es falsch macht. Gut. In diesem Sinne, ich danke Sie herzlich. Und was ich so gesehen habe, der Andi hat noch irgendwelche Ankündigungen zu machen.
Ankündigungen nicht? Ja. Ja. Hallo? Hallo, ihr Abkündigungen. Ja. Danke, Christoph, auf jeden Fall. Ich hoffe, Sie hatten einen spannenden Tag, ja, haben viele Sachen mitgenommen. Wir machen zwar jetzt eine Sommerpause, was das Office anbelangt. Wir werden aber auf codefest.de und auf katapult.tv, falls Sie das nicht kennen, http://katapult.tv, so wie das Katapult mit K, ja, werden wir einige Screencasts auch publizieren über den Sommer. Es wird auch andere Sommeraktivitäten eventuell noch geben. Einfach auf codefest.at schauen oder auf Katapult. Da wird es einige Sachen auch über den Sommer hinweg geben. Wir werden nur lokal da vor Ort keine Veranstaltungen machen, weil wir einfach die räumlichen Gegebenheiten nicht haben. In dem Sinne, genießen Sie den Sommer. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Sommerurlaub, ja. Oder können vielleicht jetzt noch den Nachmittag, ja, da hinten winkt noch jemand mit dem Feedbackbogen, hätte ich doch glatt vergessen. Bitte füllen Sie den Feedbackbogen aus noch schnell. Und dann ab in den Pool, nach Hause oder ins Schwimmbecken oder wo immer. Oder vor das Visual Studio.